ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Es ist eine Liebeserklärung, die Christian Rachter aufgeschrieben hat. Über 400 Seiten lang. Fantastische Fotos, 160 Rezepte, eine Liebeserklärung an die Esskultur, die dir am Herzen liegt. Deutsche Küche, so heißt dein neues Kochbuch. Es ist das 9. glaube ich insgesamt. Guten Morgen, Christian Rach.
Guten Morgen, Bärbel.
Wie ist das Buch sortiert? Nach Vor- und nach Nachspeisen ja diesmal nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, für was stehen wir denn? Wir schauen immer so neidvoll nach Italien, in den Orient, nach den Gewürzen oder das Asiatische lieben wir. Dabei haben wir so großartige Sachen. Und dann habe ich gedacht, mal umgekehrt darum, für was stehen wir denn in der Welt? Wir stehen für Kartoffel, wir stehen für Kraut und Rüben, wir stehen für Schweinefleisch und so weiter. Also ist das Buch einfach nach diesen Produktgruppen aufgebaut. Kraut und Rüben oder Kürbis, Zucchini und Gurken und so weiter und so fort. Nicht nach Vorspeisen, nicht nach Jahreszeiten, weil das können wir alles rauf und runter und die Produktgruppen sind das Entscheidende.
Und das sind aber dann auch welche, die bei uns wachsen. Wenn das Buch Deutsche Küche heißt, sind das auch welche, die wir bei uns ziehen oder pflücken oder ernten können.
Ja, eigentlich ist alles bei uns hier. Natürlich kannst du sofort sagen, naja, aber Pfeffer, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Aber das müssen wir ja, glaube ich, in der heutigen Welt gar nicht erklären, dass es die ein oder anderen ganz besonderen Produkte gibt. Wenn man mal einen Tropfen Olivenöl irgendwo drüber macht, weil Rapsöl zum Beispiel nicht passt, dann ist das halt so. Aber deutsches Olivenöl gibt es meines Erachtens, glaube ich, gar nicht. Das heißt, da müssen wir nicht päpstlicher als der Papst sein, aber ansonsten hast du völlig recht, all das, was wir im Buch hier präsentieren, ist aus Deutschland.
Du sagst wir, wer steckt denn hinter diesem wir?
Da ist meine Co-Autorin Susanne Walter, mit der ich alle meine Bücher mitgemacht habe. Wunderbare Köchin, tolle Frau und natürlich auch wunderbare Fotografin Katrin Koschitzki.
Also über Food-Fotos müssen wir wirklich nochmal reden. Die sehen ja irgendwie immer fantastisch aus. Du schaust dir an, es läuft irgendwie schon an den Innenwangen, läuft das schon alles runter, dass man so viel Appetit bekommt.
Aber Bärbel, pass auf, jetzt darf ich dir und den Hörerinnen und Hörern ein Geheimnis verraten. Wir haben alles mit Tageslicht fotografiert und Katrin alles aus der Hand fotografiert. Also da wurde kein Licht gemacht, da wurde nicht mit Öl oder sonstigen Tricks gearbeitet. Und wir haben jedes Gericht, und das war so wichtig für mich, auf dem Haushaltsherd, 20 okay. Jahre alter Haushaltsherd, zubereitet. Backofen unten, nicht so neudeutsch auf 1,60 Meter Höhe mit der Kamera da drin. Nee. Alles so, wie es die Durchschnittsfamilie hoffentlich hat, ihr ja.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr in meiner Küche aktiv wart. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber das macht es für uns ja noch härter, lieber Christian. Wenn ihr bei normalem Tageslicht und nicht extra ausgeleuchtet und die Erbsen nochmal mit einem speziellen Grünton angetuscht habt. Weil ehrlich gesagt, wenn wir Laien uns dann an den Herd stellen, und ich weiß, du bist auch irgendwann zwischendurch mal privat und ein bisschen Laie, wenn du kochst. Aber sieht es dann doch immer etwas anders aus. Es bleibt dieser schmale Gap der Enttäuschung zwischen Kochfoto.
Nein! Bärbel, lieber bitte, bitte nicht, weil das ist ja genau das Geheimnis. Es ist nicht schwer. Du musst Lust darauf haben. Das Man stimmt. muss es wirklich so reduzieren auf diese Box-Situation. Mhm. Wenn Mann oder Frau Lust darauf hat, zu kochen, dann wird es was. Und du musst ja nicht sofort einen Preis damit gewinnen.
Das stimmt.
Und ich sage immer, wenn du mal Freunde oder Familie einlädst, mach doch nur die Dinge, die du kannst. Und das größte Fehler ist, wenn sich der Hausmann oder die Hausfrau schon beim Betreten an den Essenstisch entschuldigt. Ach, Entschuldigung, das ist mir heute ja gar nicht so gut gelungen. Und die Erbsen sind ja gar nicht mehr so grün. Dann hast du schon verloren. Muss mit dem Inbrunst der Überzeugung, musst du sagen, ach, ich bin so froh, dass ihr da seid.
Also diesen Bock, wie du es gerade genannt hast, diese Lust bringen wir natürlich alle mit. Besonders, weil wir dich schon so lange auch begleiten und weil du uns beschenkst an so vielen Situationen, ob nun über Fernsehsendungen oder hier dein 9. Kochbuch. Aber dann ist es für dich ein bisschen so, als wenn du dich mit Lust an den Herd stellst, als wenn du dich jedes Mal auch ein bisschen neu verliebst in das Gericht, was du gerade kochst?
Ja, das ist ja wirklich so. Also man hat ja nicht jeden Tag einen Festtag, aber wir können jeden Tag eine kleine Sekunde genießen. Und wir müssen uns Wir sollten, wir können, wir dürfen uns diese 1, 2, 3, 5 Minuten Genuss gönnen. Das kann der Blick aus dem Fenster auf die blühenden Bäume sein, eine schöne Wiese oder auch Menschen angucken oder ein Ereignis, aber auch das Köstliche im Mund, was man dann gerade spürt, was man schmeckt. Und das mal zulassen, diesen Genuss mal zulassen. Beim Frühstück, jetzt, heute Morgen, ist es einfach ein wunderbarer Quell der Kraft.
Selbst die Supermarkt-App hat schon Empfehlungen, was ich mit meinem Einkauf am besten kochen soll. Wo wir gehen und stehen, prasseln eigentlich Rezepte auf uns ein. In jeder Lebenslage. Mal was Schnelles, was Gesundes, was Günstiges aus Sachen, die man irgendwie nur zu Hause hat. Kochbuch im Jahr 2024. Ist das noch zeitgemäß?
Das ist old-fashioned, aber deswegen so modern, wie es nur modern sein kann. Ich glaube, das, was nur in einer Cloud wabert, es ist wunderbar. Wir sind da alle affin für. Wir können damit vermutlich trefflich umgehen. Aber das Haptische, das Anfassen, das mal nachgucken und nicht nur runterscrollen, das hat so was Lebendiges. Das ist so echt. Jedenfalls geht es mir so und mit ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche. Wenn man ein Buch in der Hand hat, ist das wunderbar. Wenn ich ihn verreise, habe ich ein kleines Lesebuch dabei, ein elektronisches. Aber zu Hause lese ich gerne das in der Hand liegende, weißt du, und dass ich das blättern kann und dass ich das dann weglegen kann, das ist so, ja, wie soll ich sagen, das fühlt sich so echt im Leben an.
Und wenn dann die ersten Soßenflecken drauf sind oder vom Rotweinglas der Rand, hast du noch aus der Familie, das habe ich noch von meiner Großmutter und von meiner Mutter, so ihre handgeschriebenen Rezeptbücher?
Habe ich. Ganz klare, kurze Antwort habe ich und ich hüte sie wie einen Schatz.
So emotional noch, die
so emotional.
Handschrift der geliebten Menschen dann tatsächlich zu sehen.
Ganz
ne?
Genau. Meine Mama ist schon über zwei Jahren gestorben. Mhm. Aber sie war eine begnadete Bäckerin und auch Köchin. Und dann zum Beispiel mein Lieblingsgeburtstagskuchen nach ihrer Handschrift, das dann zu lesen. Oder das Weihnachtsgebäck, weißt du? Oder das Rezept, was sie von meinem Opa aufgeschrieben hat, wie er den St. Ingberter Sonntagsbraten gemacht hat. dann wird es nicht nur auf der Zunge wunderbar, sondern das gibt einfach ein wohliges Gefühl im ganzen Körper.
Ist Kochen auch immer Familiengeschichte?
Kochen ist Familiengeschichte, jedenfalls in der Familie Rach oder Paus. Das war sie immer. Und ich kann nur vielen, vielen Menschen empfehlen, stellt bitte in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir so viele Probleme haben, in der alles in Frage stellt, Essen und Trinken gemeinsam mit Freunden, mit der Familie, mit den Kindern, mit den Partnern, das ist eigentlich das Salz des Lebens, das ist die Essenz des Lebens, gemeinsam am Tisch sitzen, sich lieben, sich streiten, lachen, weinen und dabei irgendwas machen. Große Geschäfte werden beim Essen und Trinken gemacht, aber auch, ja, man kommt in die Nähe, man guckt sich in die Augen. Es ist eigentlich ganz, ganz wunderbar.
Kochen ist das Leben, ist Zusammenkommen, ist genau das. Ringen um Themen, ist vielleicht auch mal was gemeinsam ausprobieren. Wir sitzen mit Freunden immer zusammen, unterschiedlich, und einer probiert ein neues Gericht und man ist voller Vorfreude. Und ob man enttäuscht ist oder nicht, ist ja völlig egal. Aber wir haben etwas versucht. Du redest über Politik, du tauchst ein in das, was deine Familie gerade betrifft. Kochen ist auch Leben, ja, es ist ja auch Alltag.
Ja, Kochen ist das, was in allen alten Schriften überall schon steht. Man kommt zusammen, setzt sich an den Tisch, man pflegt im besten Sinne die Gastfreundschaft. Und in der Familie ist es die Familienfreundschaft, die Familienbande. Und das zuzulassen, ist heute mehr denn je ein Wert an sich.
Wenn man Jungs hat, die so im Studentenalter sind, die ausziehen, gibt es ein Kochbuch, von dem du sagen würdest, das sollten die auf jeden Fall in ihrem WG-Regal haben? Oder auch Mädchen natürlich, nicht nur Jungs.
Ja, auf alle Fälle. Also ich könnte ja eins von meinen Büchern anreißen. Das heißt zum Beispiel Rachs Rezepte für jeden Tag. Kein Gericht dauert länger als 20, 25 Minuten. Mhm. Keines kostet mehr als 5 €. Und das heißt, das ist wirklich für alle. Wir müssen ja auch diese Lebensumstände nicht nur von den Kindern, die studieren oder Ausbildung machen, sondern auch von vielen, vielen Menschen, wo das Geld eben nicht so locker sitzt, ernst nehmen und sagen, okay, sind die zwangsläufig dafür verdammt, sich mit Junkfood vollzustecken. Ich sage nein, Junkfood ist in der Regel teurer, als wenn du selber weißt, was du eingekauft hast und wie es dann machst.
Das klingt doch ganz gut. Und das können sich dann, wenn die WG zusammenschmeißt, dann wahrscheinlich auch alle Studenten und Studentinnen dann leisten. Christian Rach, du bist geboren und aufgewachsen im Saarland. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Und nur noch eine ganz kurze Frage, bevor ich einen Song spiele. Wenn du ein Kochbuch schreibst, kochst du das alles vorher selber einmal durch oder verlässt du dich dann am Tag des Shootings drauf, dass es schon so funktionieren wird, was du in deinem klugen Kopf hast?
Ja, wie stellt man sich das vor? Das ist eigentlich wie ein Film drehen. Zuerst kommt die Idee, dann sag mal, wir bauen es nach Produkten. Dann wird das diskutiert, welche Produkte und was für eine Idee gibt es da dann. Und dann wird das durchdiskutiert, aufgeschrieben und dann wird es natürlich, ist da eine unglaublich große Erfahrung hinten dran. Dann wird das genau diskutiert, wie soll das aussehen und was kommen für Gewürze ran und dann wird das gekocht.
Und bist du kritikfähig, wenn jemand sagt, Christian, bei all deiner Erfahrung, bei all deinem Michelin-Stern, bei all deiner Professionalität, das Spargelgericht mit dem rohen Spargel geht leider gar nicht?
Ja, das Geschmack ist immer subjektiv und ich weiß, dass viele auch keinen rohen Spargel möchten und dann sage ich, probier es mal aus und wenn du es ausprobiert hast und bist immer noch der Meinung, dann ist das völlig in Ordnung. Und was gibt es denn Schöneres als diesen tausendfach individuellen verschiedenen Geschmack zu haben?
Wir kennen das alle. Ein paar Jahre später fragt vielleicht niemand mehr so ganz genau nach der Note im Zeugnis. Die Urkunde und die Belege über Aus- und Weiterbildung will gar keiner mehr sehen und die Arbeit spricht für uns selbst. So ist das eigentlich auch so ein bisschen bei Christian Rach. Der stellt was auf den Tisch und wir wissen, was er kann. Einem von Deutschlands nicht nur berühmtesten Fernsehköchen, sondern auch Buchautor von zahlreichen Kochbüchern. Und das alles, deine ganzen Erfolge, lieber Christian, ohne Kochausbildung. What?
Ja, du hast ja recht, aber ich habe ja schon eine harte Ausbildung gemacht. Ich bin nur nach 6 Jahren oder 6,5 Jahren Mathematik und Philosophiestudium nicht mehr in die Berufsschule. Das heißt also, ich habe eine harte Lehre gemacht, ohne die Lehre begleitend mit der Berufsschule zu haben. Und deswegen stimmt das formal, aber inhaltlich habe ich natürlich den ganzen Beruf gelernt.
Ganz genau, und zwar von der Pike auf. Und vielleicht hätten sich unsere Wege, ich habe eine Ausbildung im Hotel gemacht, ja vielleicht auch mal kreuzen können. Aber ja,
wo warst du denn, Bärbel?
Ich war in Köln, im Hotel am Dom.
Im Hotel am Dom. Das wird übrigens gerade ganz toll umgebaut.
Ganz toll umgebaut. Ne? Dauert aber jetzt ehrlich gesagt auch schon ganz schön lang.
Ja, ja. Ich war gerade vor 2 Wochen noch da und wird bestimmt toll dort mitten in der Innenstadt dann mit dem Excelsior Ernst noch ein Parallelhotel zu haben. Grandios. Freue mich
drauf. An einem sehr prominenten Platz, das muss man ja auch mal sagen. Aber du hast natürlich, deine Ausbildungszeit ist jetzt vorbei. Du musst auch niemandem mehr etwas beweisen. Aber du hast schon auch immer gerne ein Auge auf den Nachwuchs. Nachwuchs fördern. Wie steht's denn um den Nachwuchs bei den Köchen?
In den besten Häusern muss man sich keine Gedanken mehr um den Nachwuchs machen. Alle anderen, die noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben, werden bitter bestraft. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass das Konditorenhandwerk einen unglaublichen Zulauf hat und vor allen Dingen von jungen Frauen. Da geht so ein richtiger Hype durch das Land, dass das Konditorenhandwerk wieder geschätzt wird.
Aber das ist doch gut, wenn wir das feiern, das wenn das Handwerk wieder lebt.
Unbedingt.
Also wenn du in die Trainerkabine guckst beim Fußball, ja, da wird ja jedem Teamchef nochmal einer mit Trainerschein dann an die Seite gestellt. Wir brauchen in der Küche unbedingt junge Leute, die eine zertifizierte Ausbildung machen, oder?
Ganz genau. Und vor allen Dingen sind da natürlich die Lehrbetriebe gefragt, den jungen Menschen die besten und konkurrenzfähige Ausbildungslinien zu geben, Möglichkeiten zu geben und auch die Bezahlung. Nicht so, wie das jahrzehntelang in der Gastronomie war.
Aber sind wir das denn nicht konkurrenzfähig mit dem deutschen Handwerk von Nahrung und Genuss?
Ja, wir könnten es eigentlich sein, da hast du völlig recht, aber es wurde sehr viele Jahre natürlich da mit schlechten Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten gewuchert, sozusagen im negativen Sinne. Und heute die Besten der Besten bieten hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten und vor allen Dingen Aufstiegsmöglichkeiten. Hm. Du hast gerade gesagt, du hast in einem tollen Hotel damals deine Lehre mal gemacht.
Wir konnten ganz schnell Verantwortung übernehmen. Wir hatten eigene Bereiche oder wir hatten jemanden, wo wir dachten, wir hätten unseren eigenen Bereich. Und natürlich hat uns immer noch mal der Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin über die Schulter geschaut. Das Gefühl trage ich heute noch in mir.
Ja, siehst du, und es hat dir nicht geschadet. Und das ist so ein blöder Wort, was unsere Großeltern immer gesagt haben. Aber wenn du das dann in so einem tollen Haus machst, die sind alle untereinander vernetzt. Dann gehst du von Köln oder von Hamburg aus, gehst du nach Paris oder nach London und die Welt steht dir dann offen, egal ob du im Hotelgewerbe oder in der Küche als Männlein oder Weiblein arbeitest. Das spielt heute alles überhaupt keine Rolle mehr. Und es sind wunderbare Chancen und Möglichkeiten. Und verdienen kann man auch gut.
Ja, das stimmt. Die Chancen sind eben international. Das ist richtig, dass du das nochmal herausstellst. Aber ist es das auch, was du wolltest, die Welt erobern?
Ja, das ist natürlich immer, also ich bin nicht gestartet damit und dachte, wow, und jetzt gehe ich noch nach USA, dann kann ich da meine Messer rausholen. Nein, Quatsch.
Ja, weil zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, Mathematik ist ja auch eine Weltsprache. Du hast Mathematik studiert. Ja. Beim Kochen und in der Mathematik bist du ja wirklich international.
Ja, das ist immer die gleiche Sprache und du brauchst eigentlich nichts mitnehmen. Du hast alles bei dir und das heißt, das ist das Internationale und die Küchensprache international, wer höre und staune, ist natürlich nicht Französisch, sondern Englisch, weil alle aus allen Herren Ländern in den guten Küchen stehen und da spricht man dann halt Englisch. Und das funktioniert natürlich dann für die jungen Leute, ist das nochmal eine großartige Chance und Herausforderung. Mhm. Und es ist einfach ganz, ganz wunderbar.
Hat irgendwann mal jemand in dieser Zeit, egal ob in Frankreich, deinen Tätigkeiten in Österreich, nochmal nach Ausbildungspapieren gefragt oder hast du immer mit offenen Karten gespielt, hast immer gesagt, ich bin Autodidakt?
Ich habe immer mit offenen Karten gespielt, habe immer die Zeugnisse des vorherigen Betriebes dabei gehabt, auch übersetzt dabei gehabt und es hat nie jemand interessiert. Die Wahrheit liegt sowieso immer auf dem Teller.
Wie viele Milliliter sind eigentlich ein Achtelliter? Wenn ich für 4 Personen 800 Gramm Kartoffeln brauche, wie viele sind es für 3? Wer kocht, der rechnet doch eigentlich auch. Und trotzdem eher selten, wie bei meinem Gast heute, dass jemand Mathe studiert und dann auch als Chefkoch arbeitet. Christian Rach, zu Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Hallo, dritte Karriere wäre doch möglich als Mathelehrer.
Ja, ja, gut, aber ich bezeichne mich jetzt immer als Rentner im aktiven Unruhezustand.
Was haben Mathe und Kochen gemeinsam?
Ja, Kochen findet im Kopf statt, genauso wie Mathematik. Ein guter Koch abstrahiert im Vorhinaus einfach, was er da auf dem Teller hat und wie es schmecken wird. So ist es genauso mit dem Kochen. Das heißt also, du bist im Kopf eigentlich immer einen Schritt vor der Hand und vor der Bratpfanne oder dem Kochtopf. Kochen ist eine unglaubliche Form der Logik.
Aber das eine ist kreativ und das andere ist analytisch.
Nein, Mathematik ist so kreativ und ich verstehe gar nicht, warum so viele Angst vor Mathematik haben. Vielleicht liegt es so ein bisschen an der Ausbildung, wie Mathematik im Studium, also in der Pädagogik, aufbereitet wird. Wenn du heute doch sagst, Menschenskinder, ihr hört alle Musik von Handys, wie funktioniert das? Wieso hört man das denn? Wenn du da dran Mathematik aufziehst, wenn du dann sagst, diese ganzen Wellen, die da rumgehen, das sind Sinuswellen oder Kosinuswellen. Und dann, was ist das denn? Dann
kannst Sag du erklären, ich doch, das, du wärst ein fantastischer Lehrer. Ab in den Klassenraum, Christian.
Ja, verstehst du, wie entsteht das und wie kann man das machen oder was sind eigentlich Chats und wie wird das Ganze da aufbereitet? Was ist Rechnen mit 0 und 1, um zu verstehen, wie diese Zeichensprache im Netz eigentlich funktioniert, hindert also nie. Man kann das auch heute für die ganz Jungen, die ja anders aufwachsen als du, als ich aufgewachsen sind, wo die Kommunikation, die Geschwindigkeit der Kommunikation das Entscheidende ist und die Likes das Entscheidende sind und die Chats gar nicht mehr über die üblichen Kanäle laufen, sondern so wie ich erfahren habe, wo die in Spielen angedockt sind, diese Chats dann, wo da drüber dann, wo die Eltern keinen Zugriff mehr haben und so weiter und so fort. Wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Was macht denn dein Unruhezustand aus? Weil du gerade sagst, ich bin ein Rentner im Unruhezustand. Wie unruhig bist du denn?
Du, ich bin ein reger Geist und ich freue mich auf solche Gespräche wie mit dir und versuche dann nicht allzu viel dummes Zeug daher zu reden. Das heißt, ich lese gerne und ich bin einfach an vielem interessiert. Merke aber zum Beispiel in dieser Zeit, wo wir heute uns befinden, dass es auch eine Kunst ist, mal abzuschalten. Mhm. Weil wenn wir alles permanent in uns aufsaugen, was uns an Schrecklichen, an Herausforderungen umgibt, drehen wir auch ab. Das heißt, wir können nur handeln und positiv sein, wenn wir auch mal den Rückzug, ich sag's mal nicht ins Intime, sondern ins Private haben und einfach auch mal für einen Zeitraum 7 Grad sein lassen.
Und diesen geschützten Raum hast du ja auch immer gesucht. Du hattest ja immer Brüche oder Abbrüche. Also gerade wenn eine Fernsehkarriere gut läuft, hätten andere wahrscheinlich noch gesagt, das mache ich noch weiter, das nehme ich weiterhin mit. Und du hast dann damit aufgehört. Du hattest viele Restaurants. Also dir ist dieser Bruch vor einer vielleicht Leere oder was kommt danach, diese Unsicherheit, den bist du ja häufig gegangen, das zuzulassen. Ja.
Ich finde, die Herausforderung ist das Tolle. Man kann eine Kuh melken, bis sie umfällt. Aber wo ist dann die Befriedigung da drin? Wo ist eigentlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wo ist das Salz dann da drin? Wo ist das Spannende? Eine Sache, die funktioniert, das ist wie mit einem Gericht. Ich kenne Restaurants, die machen seit 40 Jahren Ente auf der Karte. Klar, das ist toll für den Gast, wenn er dann nach 35 Jahren wiederkommt und sieht, ach Schatz, guck mal, die Ente schmeckt noch so wie vor 35 Jahren. Wo ich dann sage, oh, das würde mich nicht so sehr interessieren und nicht so sehr herausfordern, sondern das Neue ist das, das Aktivbleiben ist das, sowohl im Körper als auch im Geist.
Also das ist etwas, dem du dich stellst. Und du bist nicht der Typ, der manchmal darauf hofft, dass das Restaurant genau noch die Ente oder genau die ganz bestimmte Pasta dann auch hat. Also es gibt ja Leute, die gehen immer wieder in ein Restaurant, um genau dann dort das Kalbschnitzel zu essen mit dem Kartoffelgurkensalat. Das hast du nicht. Du bist eher im Team Neues.
Ich bin eher im Team Neues. Wobei ich natürlich, wenn jemand jetzt berühmt ist für sein Kalbschnitzel mit dem Gurkensalat und er daraus, wie man neudeutsch sagt, so ein Signature Dish macht, also so eine Landmark, so ein, das dafür steht er, dann kann er von mir aus 2, 3 oder auch 4 Spezialitäten oder wie auch immer, wie ich würde es gar Spezialitäten, das Haus klingt so bescheuert, Entschuldigung, ich hasse solche Rubriken, aber dafür steht der Laden. Mhm. Das kann er machen, wenn er darüber hinaus dann nicht einschläft.
Ja,
wenn er sich nur darauf zurücklegt und nicht mehr in der Lage ist, den inneren Schweinehund zu überwinden, dann finde ich es langweilig.
Was bist du für ein Einkäufer? Hofladen, Wochenmarkt? Supermarkt.
Eindeutig Wochenmarkt. Ich habe nichts gegen Supermarkt. Den mag ich dann, wenn ich da alles dann bekomme, was ich noch brauche für den restlichen Haushalt. Man geniert sich ja immer zu sagen, jeder braucht Toilettenpapier. Also da will ich nicht nochmal in den Discounter gehen oder sonstiges.
War in der Corona-Zeit kein Geheimnis, dass uns das allen sehr, sehr wichtig war.
Ja, du hast völlig recht. Ich habe es schon vergessen. Aber auch mal in Waschpulver oder sonstiges. Aber ich bin 2-mal in der Woche auf dem Wochenmarkt, nämlich mittwochs und samstags. Und da finde ich alles, und zwar auch in jeglicher Qualität, die ich brauche. Aha. Das ist ein Fest.
Und es ist eben regional, es ist saisonal, wenn man ein Wochenmarkt-Typ-Einkäufer ist, oder? Denn wenn man sich anschaut, wie sich Speisekarten, Restaurants mittlerweile diversifizieren, ist das ja so ein bisschen auch wie unsere Gesellschaft. Weil das habe ich mir schon gefragt. Das ist ja eine Herausforderung für dich bei Deutsche Küche auch zu sagen, was ist denn eigentlich deutsch? Wir haben so viele Einflüsse, wir haben so viele Menschen, die zu uns gekommen sind. Du hast noch mal Rezepte aus der jiddischen, aus der jüdischen Küche. Du hast Rezepte aus der ehemaligen DDR. Also auch die Einflüsse sind mit drin. Was ist Deutsch am Herd?
Ja, das ist natürlich so schwer zu sagen. Deutschland war immer ein Kleinstaatland. Das heißt, wir waren unterteilt in viele kleine regionale, ich sage mal in Anführungszeichen, Fürstentümer. Heute haben wir immer noch das föderale System mit 16 Bundesländern. Sprich, wir haben eine unglaublich ausgeprägte Regionalküche. Italien ist Land auf, Land ab Pizza. Die Napolitaner sagen zwar, wir haben die Pizza erfunden, aber die schmeckt natürlich in Bozen genauso gut wie unten in Neapel oder in Rom. Oder die ganzen Nudelvarianten gibt's auch von den Alpen bis nach Sizilien
aber
runter.
Aber Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck oder dein Wirsing.
Schwaben, ganz genau, ganz genau. Und das unterscheidet uns davon. Und das ist so großartige Spezialitäten haben wir da, wo es einfach wert ist, die auch nicht zu verstecken.
Hm. Haben wir das denn eine Zeit lang gemacht? Denn wenn du gerade sagst, du bist der Wochenmarkttyp, du läufst über den Wochenmarkt, dann sehen wir doch die Vielfalt. Haben wir diese eigene Vielfalt viel zu wenig gefeiert?
Ja, wir stellen ja vieles bei uns immer so ein bisschen unter den Scheffel. Deswegen gibt es zum Beispiel auch das Kapitel DDR-Küche. Warum? Weil ich glaube, dass diese, ich sag mal Pi mal Daumen, 40 Jahre der eigenen Entwicklung, nicht nur politischen Entwicklung, sondern zwangsläufig auch dann soziokulturellen Entwicklung in den Ostbundesländern im Gegensatz zur alten BRD zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Nämlich, du hast in der alten DDR Gerichte gehabt, wie Soljanka, die es von Mecklenburg-Vorpommern bis runter nach Sachsen gab, von Bautzen bis rüber in die Magdeburger Börde. Das heißt, da gibt es so zehn...
Milchbohnen haben wir immer gegessen in den Ferien in Schwerin, Milchbohnen.
Ja. Ja, das kenne ich jetzt zwar nicht, Milchbohnen, aber so ähnlich wie Quarkkeulchen in Dresden oder in Sachsen. Das sind so Sachen, die waren so identitätsstiftend. Und das gab es in der BRD nicht. Und das habe ich mir gedacht, das muss mal gewürdigt werden, was Essen da in der alten DDR geleistet hat an Verbindendem. Mhm. Und das ist ganz wunderbar. Und
also es ging nicht um den Mangel, das, was man eben nicht hatte, was wir so häufig erwähnen mit den mit der ehemaligen DDR, es gab eben keine Südfrüchte, sondern du hast gesagt, das, was da war, unter den Umständen, in der Situation, was konnte sich dort dann am Herd entwickeln? Verstehe ich dich da richtig?
Ganz genau so war es. Und das Erstaunliche ist, natürlich gab es da auch in den Landstrichen immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte, aber es gab so einzelne Gerichte, die haben sie von Norden bis Süden gegessen. Und das ist natürlich toll. Das war eine Form der Identität und das war eine Form der Gemeinschaft, des Gemeinsamen, was die dann auch unglaublich gepflegt haben. Und du hast es völlig gut beschrieben, ja.
Wenn Christian Rach auf den Wochenmarkt geht, ihr hört den HR3 und SR1 Sonntagstalk, dann frage ich mich, wenn du so die Auslagen siehst, bist du jemand, der gerne vorher einmal so anfasst?
Wir Deutschen regulieren alles, wir verbieten alles. Der Schöne am Wochenmarkt, was wir in Italien lieben, was wir in Frankreich lieben, in Spanien lieben, ist die Qualität der Produkte. Mhm. Und es gehört zweifelsohne. Du musst es ja nicht ablecken. Du musst auch nicht darauf niesen oder sonstiges. Aber der Produkttest ist so wunderbar. Und wenn du auf den Wochenmarkt gehst, jedenfalls geht es mir so, dann kennst du über Jahr und Wochen und Tage die Wochenmarktbeschicker, die Marktleute. Du triffst immer wieder dieselben Kunden da. Man redet darüber. Mhm. Und du sagst, oh, guck mal, die Artischocken heute, sind die so großartig. Oder der junge, neue Kohlrabi jetzt im Frühjahr. Der schmeckt so süß und nussig. Das heißt, diese Dinge, die möchte man dann testen. Und genau das, diese kommunikative, gesellschaftliche Aspekt, dieses Verbindende, das liefert alles ein Wochenmarkt.
Und dann kann es also sein, wenn dir jemand den frischen Wirsing oder Kohlrabi anbietet, dann kann es auch sein, dass du spontan das Gericht, was du für den Abend geplant hast, dann auch nochmal änderst?
Ja, total. Gemüse ist der König oder die Königin. Und das ist das Entscheidende. Was gibt es an dem Tag denn da frisch? Und wenn du siehst im Frühjahr der junge Spitzkohl, zum Beispiel mit Rhabarber, mit dem Himbeer-Rhabarber, den es jetzt überall
der
gibt.
Der junge Spitzkohl.
Ja, dann den Spitzkohl.
Wie du das weißt sagst, das klingt fast ein bisschen verliebt in den jungen
Spitzkohl. Ja, jetzt sag ich's. Pass auf, jetzt sag ich's dir, wie ich es meine, Werbe. Hör genau zu, pass auf. Den Spitzkohl, den viertelst du, ja? Dann hast du einen Topf mit großem Wasser, wie du es brauchst für Nudeln
ganz
zu kochen.
Genau.
Machst du Salz rein, dann gibst du den Spitzkohl nur 3-4 Minuten da rein. Holst ihn raus.
Da ist die Farbe
sofort,
noch so schön.
Dann ist die Farbe so schön. Dann machst du ihn sofort kalt mit kaltem Wasser. Dann legst du ihn auf ein Backblech, wo ein Backpapier drunter ist. Und dann schiebst du in die Lamellen des Spitzkohls so kleine, mit dem Finger abgezupfte Butterflöckchen hinein. Mm. Bisschen Pfeffer, bisschen Salz dazu. Und dann schiebst du ihn in den Backofen.
Und du hast eben gesagt, für euer aktuelles Kochbuch habt ihr an einem 20 Jahre alten Herd gekocht und der genau. Ofen für den Spitzkohl musstest du dich dann ein bisschen runterbücken.
Aber der war genau unter der Herdplatte, genau.
Aber wenn du dir Küchen heute anschaust, Christian, manche stehen praktisch mitten im Wohnzimmer. Wenn Besuch kommt, ist die Person in der Küche überhaupt nicht mehr ausgeschlossen, sondern mittendrin. Andere schwören auf Tür zu machen. Ich will meine Ruhe beim Kochen, will nicht gestört werden. Mhm. Was ist für dich die perfekte Küche? Die offene, die geschlossene?
Ja, ich bin noch so sozialisiert, dass die Küche und das Esszimmer eins waren. Erst die Frankfurter Schule in den 60er Jahren hat die Küchen so verkleinert. Das war auch noch durch die Bauweise, Reihenhäuschen und so weiter.
Die Durchreiche gab es dann.
Die Durchreiche. Und man hat es, entschuldigen, dass ich jetzt so sage, der Hausfrau versucht einfach zu machen, dass sie sich eigentlich nur im Kreis drehen musste und alles greifen konnte. Das war die damals legitime Vorstellung.
Der Nachteil war, es konnte niemand anders mit rein und
Ganz genau. Und ich bin jemand, der liebt die große Küche mit dem anschließenden Esstisch da dran. Es gibt keine Geheimnisse. Mhm. Jeder, der kommt, der da ist,
der
kann
darf
mithelfen,
auch in deine Küche
gucken. Der darf in die Küche, der kann mir ein Glas Wein mitbringen.
Aber und der darf nicht deine Messer anfassen, Christian.
Der
das
darf
ist
die
doch
Messer
ein absolutes
anfassen.
No-Go für Küche.
Aber wenn ich dann sehe, dass er so ein Messer in eine Spülmaschine gibt, dann gibt's was auf die Finger.
Warum dürfen die nicht in die Spülmaschine?
Stumpf und glanzlos und gehen sie kaputt. Nie ein scharfes Messer in die Spülmaschine. Never ever. Bitte, bitte alle zu Hause.
Echt?
Ihr braucht nur drei gute Messer.
Oh mein Gott, die Sendung hat sich schon für mich gelohnt.
Ja, siehst du, die hütet ihr und immer extra nur unterm warmen Wasser. Einmal mit dem Lappen
sauber. Mit Spüli oder
machen.
Ohne?
Brauchst kein Spüli. Eine Klinge ist so glatt und scharf, dass da nichts dran haftet.
Okay, also auch in der Sterneküche, wenn ihr jemanden habt, der spült, heißt es Messer nicht, nur Teller, Gläser und alles andere rein in
ganz
die große
genau.
Spülmaschine?
Die Messer macht jeder immer selber sauber.
Okay, da seid ihr wirklich eigen. Kochst du am liebsten an deiner Küche, an deinem Herd? Oder was hast du, ein Gasherd, Induktionsherd oder noch so zwei
sowohl,
Kochplatten aus deiner alten WG?
Nee. Ich habe sowohl einen Elektroherd, eine glatte Platte, aber keine Induktion, also Ceranfeld, und aber auch Gas nebendran. Das heißt, ich bin da von der Herdkapazität sehr gut ausgestattet und kann mindestens auf sechs Teilen gleichzeitig was hantieren, was natürlich für zu Hause fantastisch ist. Ne?
Ja, das glaube ich. So, das muss man aber auch können.
Ja, du solltest ja, das habe ich schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt, mach es bitte nicht zu kompliziert.
Das stimmt.
Wenn du sagst, hey, heute probieren wir was Neues aus, was wir alle zusammen noch nie hatten, dann ist es ja die Ansage. Dann kann es auch mal so sein. Aber wenn du nicht weißt genau, wer, wo, wie, mach die Dinge, die du gut kannst und fertig.
Also die Müdigkeit der Erfahrung und immer wieder das Gleiche rauszuholen, das ist etwas, was dir überhaupt nicht liegt. Das merke ich schon. Und das freut mich. Egal aus welchem Winkel der Welt Menschen kommen, es wird uns allen warm ums Herz, wenn wir bestimmte Dinge riechen oder schmecken. Essen ist Wohlfühlen, Essen ist Familie, Essen ist Ankommen, Vertrautheit. Das hast du ja auch schon gesagt. Und du hast auch das Gefühl, dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Ja, beim Essen, du kennst die Sprüche, den mag ich nicht riechen. Wenn man einen nicht riechen mag, ist es ganz schwierig. Und Essen ist genau das Gleiche. Wenn man aber zusammen isst, entspannt das. Wenn politische Kontrahenten miteinander essen, entspannt das eine Situation.
Also Habeck und Lindner sollten einfach mal miteinander kochen.
Ja, kochen weiß ich nicht unbedingt, dann geht's wieder um den Abwasch oder Sonstiges. Und,
ja, die finden immer einen Grund, sich zu streiten, stimmt.
Die sollten aber irgendwo hingehen, wo es eben nicht ein Prestige- und medienträchtiges Laden ist, sondern irgendwo hin, wo sie vielleicht mal, auch wenn die Security das dann zulässt, unter sich sind. Bei Essen und Trinken kann ich dir nur sagen, und bei mir waren damals, ob Politik oder Wirtschaft, alles saß da und es sind die besten Gespräche, die dann da kommen. Und man geht am Ende des Tages eigentlich immer mit einem positiven, warmen Gefühl.
Das stimmt. Und beim Essen weiß man ja auch, erfährt man etwas über jemanden anders. Es hat auch was mit Kindheit zu tun, wir haben schon gesagt. Und trotzdem sind die Geschmäcker von Eltern und Kindern gehen häufig auseinander. Mich kannst du mit Fenchel, Sellerie, Rosenkohl und Spargel begeistern. Bei meinen Kindern wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Warum ist das eigentlich so, dass wir Eltern sehnsüchtig darauf warten, dass sie es endlich probieren?
Ja, es ist vermutlich entwicklungsgeschichtlich gut zu erklären. Grün ist giftig und blau gibt's gar nicht in der Natur. Also wenig, das sind ja keine Allaussagen. Kinder essen am Anfang grün, essen Obst und irgendwann kommt die Phase, nein, will ich nicht, bloß auf die Nudeln nichts Grünes drauf machen.
Ganz genau.
Ganz genau, ja, siehst du, und Fenchel oder alles, was intensiv schmeckt, wie Sellerie und Fenchel, sind dann verdächtige Kandidaten. Alles, was süßlich schmeckt, ist kräftigend. Da wird das Belohnungszentrum angeregt und aktiviert. Aber wenn du und dein Mann, wenn ihr das gut gemacht habt, sind die Grundlagen sind geschaffen und dann kommt das bei den Kindern irgendwann wieder zurück.
Ich dachte eigentlich, ich mache es gut, aber ich habe auch gelernt, man kann mit Joghurt und mit Nudeln ohne irgendwas Grünes drauf auch ein Teenager werden. Isst du denn heute etwas gerne, was du früher als Kind gar nicht mochtest? Weißt du noch, als wir alle mit Spinat malträtiert wurden?
Ja. Ich mochte früher Oliven überhaupt nicht und heute finde ich eine gute Olive grandios.
Was gehört unbedingt in die Küche? 1, 2, 3. Thermomix oder was würdest du sagen? Steht aber echt mittlerweile auch in vielen Kochshows, muss man sagen.
Ja gut, da wird halt gut bezahlt für.
Ja, so.
Also was gehört in eine gute Küche? 3 gute Messer als eine Einheit. Das heißt großes, kleines und ein Gemüsemesser. Ich gebe nur so Produktgruppen. Dann 2 gute Pfannen, einen guten Kochtopf. Wenn ich gut meine, meine ich die Qualität des Materials. Eigentlich reicht das. Und dann gibt es natürlich so ein paar Grundzutaten wie Butter, Olivenöl und Zitronen. Dann hast du eigentlich alles in der Grundlage, um gut zu kochen.
Manchmal hat man das Gefühl, das Essen ist schon fast wie so ein kleiner Kulturkampf geworden. Wie? Du isst noch Fleisch? Wie viel Bio ist gut? Wie viel Geld können wir, du hast es vorhin schon erwähnt, ausgeben für das, womit wir unseren Kühlschrank füllen? Es gibt vegetarisch, es gibt makrobiotisch, es gibt vegan. Treffen wir uns da noch auf einem Punkt?
Ja, ich glaube, so unversöhnlich, wie man ja in vielen Dingen sich gegenübersteht, so muss es beim Essen nicht sein. Ich bin froh um jede Bewegung, die da ist. Das heißt, ich verurteile nichts. Wer sich vegan ernähren möchte, soll das bitte tun. Das
darum geht es ja auch nicht. Nur manchmal ist es einfach schwierig.
Das Unversöhnliche.
Das Unversöhnliche. Und da ein bisschen innerlich, auch was den Gaumen angeht, was die Geschmacksnerven angeht, was das Auge angeht, ein bisschen offener und ein bisschen weicher zu werden. Und bei dir
einfach,
ist es ja auch so.
Ja, ich sage einfach ein bisschen abrüsten.
Das heißt
also, lass den anderen doch genauso leben und schreib dem nicht vor, wie er es zu tun hat. Und wir sind in vielen Dingen immer so absolut. Und wir hätten gerne, weil ich jetzt dieser Meinung bin, jetzt müssen alle anderen auch dieser Meinung sein. Sonst wird das nichts. Und das muss doch jedem einsichtig sein. Dummes Zeug.
Und das wird es eben auch anstrengend.
Verkrampft und und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Was ist ein aktueller Foodtrend für dich?
Ja, Regionalität wird wieder ganz groß geschrieben. Und das Merkwürdige ist, dass es immer diese Umkehrbewegungen gibt. Wir rennen in der Welt der Globalisierung nach und predigen sie. Und wir merken eigentlich im Kleinen und Privaten, dass das Regionale, dass das Familiäre eigentlich wieder das Erstrebenswerte ist. Das heißt, je größer, je offener, je weiter das alles wird, desto mehr besinnen wir uns wieder auf die Wurzeln. Und das ist im Kochen ganz genauso. Ich habe überhaupt nichts gegen Ingwer in irgendeinem Gericht. Das ist ganz wunderbar. Oder man kann natürlich auch Quinoa essen. Gibt's übrigens in Mecklenburg-Vorpommern. Klimaveränderung sei Dank. Das ist alles möglich. Und wenn man das dann integriert in eine geschmorte Gurke zum Beispiel mit getrockneten Früchten, ist das ganz wunderbar und wir bleiben regional und haben alle ein gutes Gewissen.
Genau, da einfach ein bisschen flexibler eben auch zu sein. Oder sonst holt man sich einfach nochmal die jüdischen Gerichte raus. Da hast du natürlich super leckere Latkes mit Apfelmus, Kartoffelpuffer. Oder die Hühnersuppe mit Matzeknödeln. Jede jüdische Mutter weiß natürlich, sobald das Kind leichte Temperaturen entwickelt, braucht man eine gute Hühnersuppe.
Genau.
Hast du schon mal bei TikTok irgendeinen Trend nachgekocht? Machst du sowas?
Gar nicht. Vermutlich kennst du das auch, wenn man so lange im Fernsehen war und so viele Zuschauer hatte. ist man um jeden Moment des Privatisierens froh. Und so geht es mir. Ich bin da voll drin in diesen Dingen und kenne mich vermutlich auch in vielem aus, aber bin nicht aktiv. Genau.
Du sagst es gerade, man ist schon lange bei etwas dabei. Man hat so viele Jahresringe der Erfahrung eben auch angesammelt. Würdest du denn sagen, dass sich dein Kochstil im Laufe der Jahre verändert hat, so wie du dich auch verändert hast?
Ja, auf alle Fälle. In der Hochzeit zum Beginn des Erfolges war das einzelne Produkt mit Schnittlauch und einer schönen Buttersoße reichte, um einen Stern zu bekommen. Heute kannst du mit diesen Dingen keinen mehr hinterm Herd hervorlocken. Und da sage ich aber leider, leider findet man es in dem bürgerlichen Essen viel zu wenig. Aber du hast völlig recht, jemand, der noch immer das macht, und wir haben da heute auch schon drüber gesprochen, wer 30 Jahre dasselbe macht, der verpasst was. Du musst natürlich, du solltest natürlich auch mit dem, was du anbietest, deinen Gästen anbietest, auch immer mal ein bisschen mit der Zeit gehen, beziehungsweise die Zeit selbst bestimmen.
Aber woher hast du das, dieses dich immer wieder neuen stellen, dich neuen öffnen? Also das ist ja etwas, was grundsätzlich für dein Leben eben auch spricht. Wer hat dir das mitgegeben oder schubst du dich da selbst immer wieder über die Kante?
Ja, das müsste natürlich ein Analytiker sagen, woher kommt das?
Ab auf die Couch.
Da wollte ich gerade sagen, da will ich mich nicht selbst auf die Couch legen und das dann analysieren. Aber vielleicht ist es auch damit, das Saarland ist ja auch in der Geschichte immer ein bisschen hin und her gegangen, mal deutsch-französisch und dann nochmal die Saar-Abstimmung, heim ins Reich, hieß es ja damals erschreckenderweise. Und aber ich kenne viele meiner ehemaligen Schulkameraden, die sind entweder im Saarland geblieben oder für immer weggegangen. Das heißt, vielleicht sind das diese Dinge, die mich dazu bringen, weiter und dieser Antrieb. Und vielleicht liegt es auch an Hamburg oder an meinen Freunden, die aus allen möglichen Milieus kommen, da dran zu bleiben. Das heißt, die Motivation aus den Freunden, aus der Familie heraus und das Neue zu entdecken, einfach neugierig zu bleiben. Was gibt's denn Schöneres, als jetzt den Frühling wieder im Wald zu genießen und wieder neue Dinge zu sehen, die man jetzt vielleicht schon 20 Jahre nicht mehr gesehen hat.
Letzte Frage am Ende unseres Gespräches. Würden wir beide ein Restaurant betreten, würde der Restaurantbesitzer oder die Restaurantbesitzerin sofort nervös werden und immer noch denken, Christian Rach kommt, der Restauranttester?
Nee, der würde denken, was, der kommt mit der tollen Bärbel Schäfer? Geht da was?
Eieiei, da würden wir doch am Ende Gerüchte in die Welt setzen.
Ganz genau.
Christian Rach, herzlichen Dank für das Gespräch im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Vielen Dank, Bärbel Schäfer, für die Einladung und das kurzweilige, wunderbare Gespräch. Danke.
Danke, tschüss.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Und wenn ihr jetzt Lust auf Kochen und gute Lebensmittel bekommen habt, dann hört doch mal rein in den Podcast Alles in Butter in der ARD Audiothek. Die schauen sich bestimmte Lebensmittel genauer an. Zuletzt beispielsweise Magerquark und sagen uns, was wirklich was taugt. Und wir bekommen neue Inspirationen für bekannte Grundzutaten. Alles in Butter gibt's natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.